Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den Sonntag Sexagesimae, was 60 bedeutet. Die Zahl kommt nicht ganz hin, es sind nämlich noch rund 60 Tage bis Ostern, also 56, um genau zu sein, weil es tatsächlich noch 8 Wochen sind. Der Einfachheit halber hat man diesen Sonntag jedoch nach einer runden Zahl benannt. Mit ihm haben wir jetzt endgültig die Weihnachts- und Epiphaniaszeit verlassen und nähern uns der Passionszeit und Ostern. Sexagesimae gehört zur sogenannten Vorpassion, die die Brücke zwischen den beiden Christusfesten Weihnachten und Ostern bildet. Und wie Sie bereits am Wochenspruch gemerkt haben, geht es heute um das Wort Gottes und damit auch um das Wirken Gottes in der Welt. Der Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, ist deshalb ein Gleichnis Jesu vom Reich Gottes. Und zwar eines der kürzesten, wenn nicht sogar das kürzeste. Wir finden es im Evangelium nach Markus im 4. Kapitel, die Verse 26 bis 29. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf Tag und Nacht. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Soweit unser Predigtext. Gott segne Hören und Verstehen. Um es offen zu sagen, ich bin ein ganz großer Fan der Gleichnisse Jesu. In der Regel sind das sehr interessante Geschichten mit einer manchmal recht seltsamen Auswahl an Charakteren, die oft auch noch völlig überraschend handeln. In unserem Predigtext ist all das jedoch nicht der Fall. Als einzige Person kommt ein Mensch vor, der eigentlich kaum etwas tut. Er wirft Samen aufs Land und macht anschließend scheinbar weiter nichts außer schlafen und aufstehen. Eine richtige Geschichte ist das Gleichnis ebenfalls nicht, weil es zunächst einmal die Grundanforderungen an eine gute Story überhaupt nicht erfüllt. Es passiert nämlich im Grunde überhaupt nichts. Der Same fällt aufs Land und wächst zu einer Pflanze heran. Man muss schon arg an Biologie interessiert sein, um sich sowas zum Beispiel als Film ansehen zu wollen. Das Gleichnis von der Saat ist deswegen eins, was beim Bibellesen gerne übersehen wird. Nicht zuletzt, weil es ziemlich bald nach dem Gleichnis vom vierfachen Acker kommt, in dem doch so viel mehr passiert. Da streut der Sämann seine Samen wenigstens unter Dornen, auf den Weg und vor die Vögel. Hier dagegen kann man nur buchstäblich das Gras wachsen sehen. Oder steckt da mehr dahinter? Schauen wir uns das Gleichnis und seine Auslegungsgeschichte einmal genauer an. In unseren Bibeln ist es in der Regel mit Gleichnis vom Wachsen der Saat überschrieben. Ich habe auch schon von der selbstwachsenden Saat gelesen. Demnach geht es in ihm in erster Linie um die Saat. Der Same geht auf und wächst, wäre demnach die zentrale Botschaft des Gleichnisses. Neben der Saat scheint aber auch der Mensch wichtig zu sein. Schließlich wird ausdrücklich erwähnt, dass er den Samen aufs Land streut. Unklar ist, wie wir die weitere Beschreibung deuten sollen. Vom Menschen wird gesagt, dass er schläft und dann wieder aufsteht, Nacht und Tag, wie es dem jüdischen Verständnis entspricht, wo der Tag mit dem Abend beginnt. Aber warum wird das überhaupt erwähnt? Soll damit deutlich gemacht werden, dass der Mensch untätig ist? Oder ist das, was wir für eine Beschreibung der Passivität eines Landwirts halten, vielleicht gar kein Hinweis auf seine Untätigkeit, sondern soll einfach nur sagen, dass zwischen Saat und Ernte einige Zeit ins Land geht? Doch es gibt noch einen dritten Akteur in unserer kleinen Geschichte, die im Grunde keine ist, den Acker bzw. die Erde. Sie bringt von selbst Frucht. Sie sorgt also für das eigentliche Wachstum. Und so wie es erzählt wird, hat man den Eindruck, der Same liefert dazu bestenfalls den Anstoß. Die wirkliche Arbeit tut der Boden und das auch noch von selbst, also ohne fremdes Zutun. Und weil Gleichnisse gerne als Allegorien gesehen werden, begann man vermutlich schon recht bald damit, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, mit dem großen Rätselraten. Wer oder was ist mit dem Menschen gemeint? Welche Größe verbirgt sich hinter der Erde? Und was ist unter dem Samen zu verstehen? Im Lauf der Kirchengeschichte wurden dazu einige Spekulationen geäußert, die insofern interessant sind, als dass die Auslegung dieses Gleichnisses in den beiden großen christlichen Konfessionen tatsächlich unterschiedlich ist. Ausgehend von dem davor erzählten Gleichnis vom vierfachen Acker, in dem der Sämann das Wort sät und der Acker offensichtlich dem menschlichen Herzen entspricht, das das Wort in unterschiedlicher Weise aufnimmt, wurde dieser Auslegungsschlüssel schon im Mittelalter auf unser Gleichnis vom Wachsen der Saat angewandt. Der Mensch, der in unserem Gleichnis den Samen sät, ist folglich Gott oder eben Jesus. Der Samen, das ist sein Wort, also die Botschaft des Evangeliums. Die Erde, auf die der Samen fällt, ist das menschliche Herz. Demnach will Jesus mit dem Gleichnis sagen, dass er das Evangelium in die Herzen der Menschen streut, wo es nach und nach aufgeht. Für das Wachstum sorgt aber nicht Gott, sondern der Mensch. Die Erde ist es schließlich, die die Frucht hervorbringt, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Um diese Interpretation zu unterstreichen, wird unser Gleichnis bis heute in der römisch-katholischen Kirche mit dem vom vierfachen Acker zu einem Predigttext zusammengebunden. Im Zug der Aufklärung wurde diese Deutung auch in evangelischen Kreisen beliebter, denn sie passte sehr gut zu dem von vielen aufklärerischen Theologen vermittelten Gottesbild. Die Aufklärer stellten sich Gott ja eher als Anstoß der Weltgeschichte vor, aber nicht als ihr Gestalter. Wie die damals beliebte Philosophie des Deismus lehrte, ist Gott mit einem großen Uhrmacher zu vergleichen, der die Welt anfertigt und gewissermaßen aufgezogen hat. Und seitdem hat er mit ihr aber kaum noch etwas zu tun. Jetzt läuft sie von selbst. Auf unser Gleichnis übertragen, hätte Gott also durch Jesus die Idee vom Reich Gottes in der Weltgeschichte angestoßen und damit den ganz langen evolutionären Prozess begonnen, den wir in der Regel als Fortschritt bezeichnen. Die Welt wird jetzt immer besser und nach ins Reich Gottes verwandelt. So ein Fortschrittsglaube gehört zwar immer noch zum Standardrepertoire in den Medien, in denen zum Beispiel von fortschrittlichen Kräften gesprochen wird oder ein Rückfall in frühere Zeiten beklagt wird, er hat aber insgesamt einen ziemlichen Knacks bekommen. Wir würden vermutlich nicht mehr ohne zu zögern mit Ja antworten, wenn wir gefragt würden, ob die Welt wirklich in jedem Jahr ein bisschen besser wird und sich nach und nach in das verwandelt, was sich Jesus in dem Reich Gottes vorgestellt hat. Ein uneingeschränktes Ja auf diese Frage entspräche eigentlich auch nicht der evangelischen Theologie. Denn die Reformatoren, allen voran Martin Luther, haben unser Gleichnis ganz anders gedeutet. Bei ihnen ist der dort erwähnte Mensch auch in Wirklichkeit nichts anderes als das, nämlich ein Mensch. Und als Menschen sind wir untätig, was das Wachstum angeht. Gott muss in das Herz eines jeden Menschen den Samen des Glaubens legen, der dann nach und nach heranwächst. Und wie alle Pflanzenkundigen unter uns wissen, ist der Mensch am eigentlichen Wachstum nicht beteiligt. Alles, was wir tun können, ist einigermaßen günstige Bedingungen dafür zu schaffen. Wir können gießen, hacken, Unkraut jäten, düngen, Pflanzenschädlinge beseitigen und vieles mehr. Wirklich passiv ist also niemand, der sich um Pflanzen kümmert. Aber mit dem Pflanzenwachstum, dem eigentlichen Wachstum, haben wir dennoch nichts zu tun. Es hängt von so vielen von uns nicht beeinflussbaren Faktoren ab, dass bis heute trotz aller Wissenschaft der Ernteertrag in der Landwirtschaft nicht konstant derselbe ist in jedem Jahr. Für die Reformatoren bildete unser Gleichnis deshalb eine Bestätigung dessen, was sie über das Wirken Gottes in der Welt dachten. Ihre Aufgabe sahen sie im Ausstreuen des Samens, in der Predigt des Wortes Gottes. Und sobald es in die Herzen gefallen ist, liegt alles in Gottes Hand. Er lässt einen Menschen zu einer reifen, geistlichen Persönlichkeit werden. Er sorgt dafür, dass der eine tiefgläubig wird und über ein unerschütterliches Gottvertrauen verfügt und die andere eben nicht. Der Mensch kann dazu nichts beitragen. Er kann nur dafür sorgen, dass die Verkündigung unter guten Bedingungen passiert. Und ob sie auch ihr Ziel erreicht und Glauben weckt, das liegt allein an Gott. Wie Sie sehen, kann man bei demselben Gleichnis auf völlig entgegengesetzte Deutungen kommen, je nachdem, welchen der darin angesprochenen Züge man mit Gott und welchen mit dem Menschen identifiziert. Das zeigt jedoch gleichzeitig auch, wie willkürlich so eine Herangehensweise ist, bei der im Sinne einer Allegorie in Gleichnissen jeweils Sachhälften für einzelne Bildhälften gesucht werden. Denn wenn diese Bezüge nicht vom Erzähler des jeweiligen Gleichnisses, also von Jesus selbst, hergestellt werden, sind sie willkürlich, weil wir uns dann nach unseren eigenen theologischen Reim drauf machen und das Gleichnis entsprechend anpassen. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese zunächst ins Gleichnis hinein und dann als Auslegung wieder herausgelesenen Theologien deswegen zwangsläufig falsch sein müssen. Die reformatorische Aussage, dass der Mensch in Bezug auf sein Heil nichts unternehmen kann, stimmt ja ebenso wie die mittelalterlich-katholische, dass das Evangelium im menschlichen Herzen eine Reaktion hervorruft und einen Wachstumsprozess anstößt. Nur ist eben beides nicht die Aussage des Gleichnisses, sondern eine hereingelegte Deutung. Das Gleichnis wurde als Mittel benutzt, um die jeweilige Theologie zu illustrieren. Wenn wir uns dem Gleichnis tatsächlich nähern wollen, müssen wir deshalb zunächst einmal wahrnehmen, dass alles, was darin beschrieben wird, alles dem Himmelreich gleicht. Mit dem Reich Gottes ist es so wie, beginnt unser Text. Es geht also um den Gesamtzusammenhang von menschlicher Aussaat, pflanzlichem Wachstum und schließlich reifer Pflanze. All das entspricht irgendwie dem Reich Gottes. Dabei geht es gerade nicht um den Vergleich einzelner Elemente, sondern um den ganzen Zusammenhang. Und wenn wir den betrachten, hat das Gleichnis so etwas wie zwei Teile. Im zweiten wird für unseren kurzen Text sehr ausführlich beschrieben, wie die Pflanze langsam von selbst heranwächst. Zuerst der Halm, dann die Ähre und dann der Weizen in der Ähre. Es muss also einen Grund haben, warum das so ausführlich geschildert wird. Jesus geht es darum zu beschreiben, dass wir es beim Reich Gottes ebenfalls mit einem Wachstumsprozess zu tun haben. Das Reich Gottes kommt nicht, wie wenn man ein Licht anzündet oder eine Tür öffnet. Es ist nicht vom einen auf den anderen Moment da. Nein, es ist wie bei der Landwirtschaft. Nach der Saat ist erst einmal nichts zu sehen, dann ein bisschen was, dann etwas mehr und irgendwann kommt die Zeit der Ernte. Und obwohl im Gleichnis scheinbar eindeutige Stationen genannt werden, ist es doch nicht so einfach. Der Wachstumsprozess geschieht unmerklich. Dass da etwas gewachsen ist, lässt sich erst im Nachhinein über einen längeren Zeitraum hinweg feststellen, aber eben nicht von heute auf morgen. In diesem zweiten Teil, in dem das Pflanzenwachstum im Mittelpunkt steht, diesem zweiten Teil geht jedoch ein erster voraus, in dem es um den Menschen geht, der den Samen sät. Er wirft ihn aufs Land und schläft und steht auf Tag und Nacht. Ob mit den nachfolgenden Zeitangaben Untätigkeit oder bloß ein längerer Zeitraum ausgedrückt werden soll, wissen wir wie gesagt nicht. Ich halte Zweiteres für plausibler, weil damit die später geschilderte langsame Wachstumssituation unterstrichen wird. Wichtig in der Beschreibung des Menschen ist allerdings ein ganz anderer Satz, der bisher noch gar nicht betrachtet worden ist. Der Same wächst und bringt Frucht und der Mensch weiß nicht wie. Durch die Aussaat stößt er das Pflanzenwachstum zwar an, das Eigentliche, das Wachstum selbst geschieht im Verborgenen, in der Erde, ja von selbst, in einer Weise, die für den Menschen völlig unbekannt und undurchschaubar ist, jedenfalls unter den Bedingungen der Antike. Bringen wir diese beiden Teile zusammen und übertragen wir sie auf das Reich Gottes, dann ergibt sich folgendes Bild. Das Reich Gottes wächst heran, nachdem es einmal angestoßen ist. Dabei handelt es sich um einen langsamen Prozess. Man kann also nicht von heute auf morgen Fortschritte erwarten. Vielleicht ist sogar übermorgen oder nächste Woche noch gar nichts zu sehen. Und selbst das, was dann schließlich aufgeht, wird erst einmal vergleichsweise enttäuschend sein. Wer auf eine Weizenernte hofft, kann sich mit den Halmen noch nicht zufrieden geben. Aber sie sind ja auch noch nicht das Endprodukt. Das Reich Gottes wächst und wächst weiter, bis irgendwann die Pflanze voll ausgebildet und die Erntezeit gekommen ist. Und dieser Prozess, das Wachstum des Reiches Gottes, geschieht weitgehend unbemerkt und undurchschaubar. Ob wir Menschen damit etwas zu tun haben oder nicht, spielt zunächst einmal keine Rolle. Wir verstehen sowieso nicht, was da genau passiert. Wie das Pflanzenwachstum selbst, ist auch das Wachstum des Reiches Gottes völlig unserer Beobachtung entzogen. Eben war da noch nichts, jetzt sehen wir einen Halm, dann eine Ähre. Warum das gerade jetzt geschieht und warum Weizen erst wie Gras aussieht und nicht wie winzig kleine Weizenhalme mit Ähren und allem, das wissen wir nicht. Ja, wir wissen so wenig über diesen Prozess, dass die allermeisten von uns die Weizenhalme im Frühstadium noch nicht von anderen Pflanzen unterscheiden können. Was bedeutet das jetzt für das Reich Gottes? Zunächst einmal, dass der Same ausgestreut ist. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Damit hat er angefangen, seine Herrschaft unter uns aufzurichten. Und damit ist nach dem Gleichnis ein unumkehrbarer Wachstumsprozess angestoßen worden. Und dieser Prozess geschieht von selbst, ohne unser Wissen und außerhalb unserer Beobachtung. Er bringt nach und nach sichtbare Konsequenzen hervor. Welche das sind, darüber können wir nur spekulieren, weil das Gleichnis darüber keine Aussagen macht. Interessant ist allerdings, dass Jesus in ihm die verschiedenen Stadien des Pflanzenwachstums hervorhebt. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Offensichtlich wollte er uns also darauf hinweisen, dass wir zunächst kleine Schritte erwarten sollten. Kaum merkliche Veränderungen, die vielleicht scheinbar sogar in eine andere Richtung gehen. Die eigentliche Veränderung wird dagegen erst nach längerer Zeit und im Nachhinein sichtbar. Und vielleicht steckt darin die Herausforderung, vor die uns unser Gleichnis stellt. Wir sind in der Regel nämlich nicht gut darin, wenn es um die Einschätzung von Veränderungen geht. Nach einer Beobachtung, die ich irgendwo gelesen habe, überschätzen die meisten Menschen, wie viel sie in einem Jahr verändern können und unterschätzen, wie viel in 5 Jahren möglich ist. Mit anderen Worten, wir träumen von raschen, weitreichenden Umwälzungen, von großen Revolutionen, bei denen nichts so bleibt, wie es ist, und übersehen dabei die langsamen, geradezu schleichenden Prozesse, die die nachhaltigen Veränderungen bringen. Sehen kann man es zum Beispiel an den guten Vorsätzen am Silvesterabend. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich am letzten Tag des Jahres vorgenommen haben, im neuen Jahr dies oder jenes radikal anders zu machen. Dabei kann es um eine gesündere Ernährung gehen, mehr Sport, das Ablegen einer lästigen Angewohnheit oder was auch immer. Leicht angedudelt ist so ein Vorsatz am Altjahresabend schnell gefasst und am Neujahr sitzen wir dann da und planen vielleicht unser Leben ganz neu. Wir nehmen uns den Terminkalender vor, schreiben Zeiten rein für Sport und Meditation, laden uns Kochrezepte für eine andere Ernährung herunter. Manche bestellen auch Bücher und Fitnessaccessoires, damit wir spätestens am 5. Januar so richtig loslegen können. Heute ist der 4. Februar. Bis heute dürfte also schon der eine oder andere gute Vorsatz auf der Strecke geblieben sein. Das mit der Ernährung klappt leider nicht so, weil ich während der Arbeitszeit nur wenig Kontrolle über mein Essen habe. Beim Sport ist die anfängliche Begeisterung schnell verflogen. Was geblieben ist, ist die Frustration über die fehlende Kraft und Ausdauer. Mit anderen Worten, der radikale Neuanfang klappt so einfach nicht. Wer aber wenigstens ein paar Kleinigkeiten verändert hat, wird sich wundern, welche Früchte das im Laufe der Zeit tragen wird. Da klappt es zum Beispiel mit der Gewichtsreduktion durch Sport nicht so wirklich, aber man stellt nach ein paar Monaten fest, dass das abendliche Einschlafen irgendwie besser funktioniert. Oder die Ernährung ist doch noch nicht so konsequent gesund wie anfänglich geplant. Dafür aber hat man ein paar leckere Alternativen zu den bisherigen Kalorienbomben entdeckt. Und wer weiß, was sich noch alles entwickelt, wenn wir solche kleinen Schritte in den kommenden Monaten immer mehr ausbauen. Vielleicht ist das mit dem Reich Gottes genauso. Vielleicht lesen wir das Neue Testament in dieser Hinsicht so, als hätten wir es mit einem guten Neujahrsvorsatz Gottes zu tun. Ab jetzt wird alles anders, jetzt reicht's, jetzt mache ich alles neu. Keine Tränen mehr, kein Streit und kein Geschrei. Friede auf Erden und Annahme und Liebe. Ab jetzt soll keiner mehr Not leiden oder einsam sein. Und dies Sinn soll die Welt erfüllen. Dieses tiefe Gefühl, gewollt und gebraucht zu sein, etwas teilzuhaben, was so viel größer und wichtiger ist als man selbst. Und das alles ab morgen bitte, weil schließlich ist es Gott, der das möchte. Dem sollte sowas doch möglich sein. Wenn das im Geheimen unsere Vorstellung ist, dann sind wir natürlich enttäuscht. Da zieht Jesus durch die Lande, heilt und predigt, aber die Welt verändert sich doch eigentlich nicht. Er stirbt am Kreuz und versöhnt uns mit Gott, aber im Alltag merkt man doch da kaum was von. Er steht von den Toten auf, aber die Leute sterben doch auch weiterhin und bleiben tot. Seine Gemeinde breitet sich aus, aber die meisten bekommen davon doch kaum was mit. Und so weiter, bis heute. Das Problem bei dieser Sichtweise besteht ja nicht nur darin, dass wir eine radikale Verwandlung von einem Augenblick auf den anderen erwarten, die dann nicht kommt. Es besteht ja auch darin, dass wir die kleinen Veränderungen nicht wahrnehmen, weil wir heute nur mit gestern vergleichen, aber eben nicht mit 2004, mit 1924, mit 1024 oder 124 nach Christus. Je größer die jeweilige Zeitspanne wird, desto größer werden auch die Veränderungen. Niemand von uns möchte zur Zeit Jesu leben. Und das nicht nur wegen des technischen Fortschritts. Es ist unglaublich, wie sehr das Evangelium unsere Welt verändert hat. Denken wir nur an unsere Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft, von Humanität und Menschenrechten. Das ist zwar nicht alles ausschließlich auf Jesus zurückzuführen, aber ohne ihn und seine Kirche wäre das auch nicht in dieser Weise geschehen. Und was für die Welt als Ganzes gilt, stimmt auch für den einzelnen Menschen. Auch da gibt es ja so etwas wie geistliches Wachstum. Auch da stellen wir im Lauf unseres Lebens Veränderungen fest. Dinge, die uns früher schwer gefallen sind, gehen uns jetzt leichter von der Hand. Wir legen nach und nach schlechte Angewohnheiten ab und gewöhnen uns gute an. Und manches, was wir noch vor ein paar Jahren für nicht für möglich gehalten hätten, erscheint uns heute gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ob das alles jetzt im übertragenen Sinn nun noch der Halm ist oder schon die Ähre oder vielleicht sogar schon der volle Weizen, das wissen wir natürlich nicht. Aber dass sich etwas getan hat, kann niemand leugnen. Am wenigsten sicher die Menschen, die uns schon lange kennen. Ja, und irgendwann ist dann die Ernte da. Auch das gehört zu unserem Gleichnis. Und an dieser Stelle wird es sogar ziemlich konkret. Die Wendung, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da, ist beinahe wörtlich Joel 4, Vers 13 entnommen. Jesus spielt in seinem Gleichnis also auf den alttestamentlichen Propheten an, der vom Gericht über die Völker spricht, bei dem Gott am Ende der Zeiten alle Bosheit beseitigen wird. Gott wird sein Volk und seinen Leuten zur Hilfe kommen und Gerechtigkeit schaffen. Das Gericht gehört zur Verkündigung Jesu dazu, weil erst dadurch Gott seine Herrschaft endgültig aufrichtet. So wie der Same ursprünglich nicht gesät worden ist, damit auf dem Feld irgendwas wächst, sondern damit irgendwann die Ernte eingeholt werden kann, so ist es auch mit dem Reich Gottes. Jetzt wächst es unbeobachtet und von selbst unter uns, aber eines Tages kommt die Ernte. Und dann werden wir sehen, für was das alles gut war. Das Gleichnis erwähnt keinen doppelten Ausgang, hier wird keine Spreu vom Weizen getrennt. Das ist anderen Gleichnissen vorbehalten. Hier geht es nur um die Ernte und damit das Ziel des Ganzen. Gott baut sein Reich nicht endlos weiter, sondern er hat ein Ziel. Eines Tages will er die Welt so umgestalten, wie er es möchte. Eines Tages wird er seine Herrschaft unumschränkt aufrichten. Dieser Tag ist jetzt näher als jemals zuvor, auch wenn der Acker vielleicht noch nicht nach Ernte aussehen mag. Gott hat jedoch in ihm den Samen seines Reiches gesät, der nun wächst und wächst, und wir wissen nicht wie. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.